Nach Überschreiten der Weichsel am Anfang Januar 1945 waren die Sowjets im Vormarsch und näherten sich schnell der deutschen Grenze in Oberschlesien. Durchs Radio warnte man die Bevölkerung vor Übergriffen der Sowjets an der deutschen Bevölkerung nach dem Eindringen in Ostpreußen. Es gab Vergewaltigungen, Plünderungen, Erschießungen und Verschleppungen. In unserem Dorf, Kranzkreis Oppeln, herrschte Angst unter den Einwohnern vor der heranrückenden Roten Armee. Schon vom 15. Januar 1942 bewegten sich bei eisiger Kälte Flüchtlinge aus dem Grenzgebiet in Richtung Oppeln, um vor dem Einmarsch der Sowjets hinter die Oder zu gelangen. Aus unserem Dorf flüchteten auch einige Familien, unter ihnen auch meine Mutter mit Familie. Mein Vater blieb zu Hause, um das Vieh und auch andere Tiere aus unserer Landwirtschaft zu versorgen. Meine Mutter mit Familie flüchtete am gummibereiften Pferdewagen mit meinem Onkel und seiner Familie am 21. Januar 1945 bei einer Kälte von minus 20 Grad nach Kleinberg zu Verwandten. Dort verbrachten wir nur einige Tage, weil damals mehrere russische Granaten auf das Dorf Kleinberg einschlugen. Von Kleinberg begaben wir uns nach Frühauf, wo wir von Bekannten aufgenommen wurden. Dort gab die Parteileitung bekannt, Oberschlesien ist für Flüchtlinge kein Aufenthaltsraum, deshalb sollten wir weiter nach Westen flüchten. Wir aber wollten möglichst schnell nach Hause, deshalb gingen wir dieser Forderung nicht nach. In Oppeln wurden kurz vor dem Einmarsch der Sowjets alle Brücken über die Oder gesprengt. Die Oder war ein natürliches Hindernis für die Sowjets, denn sie konnten mit dem schweren Kriegsgerät nicht über die Oder. Zwar war die Oder an manchen Stellen zugefroren, doch herüber konnte nur die russische Infanterie. Die Oder war fast zwei Monate die Frontlinie. In dieser Zeit versuchten die Sowjets mehrfach, einen Brückenkopf auf der linken Oderseite bei Oppeln zu erkämpfen. Doch das gelang ihnen in dieser Zeit nicht. Sie wurden immer wieder zurückgeschlagen. In Bürkental sind die Sowjets bis an das Hauptverpflegungslager der Wehrmacht vorgedrungen. Doch sie wurden im Gegenangriff wieder hinter die Oder gedrängt. Ein Teil von den Lagerhallen wurde beim Verlassen von den Sowjets in Brand gesetzt. Dort sah ich, als ich mich um Lebensmittel in das Lager begab, den ersten toten Russen. Er fiel im Gegenangriff und lag bei einer Lagerhalle. Am stärksten umkämpft waren die Dörfer Gottesdorf, Horberg und Eisenau bei Oppeln. In Gottesdorf töteten die Sowjets fast 250 Einwohner, darunter viele Frauen und Kinder. Fast die Hälfte der Einwohner des kleinen Dorfes verlor das Leben. Die in Stadtteil rechts der Oderseite von Oppeln verbliebenen Einwohner, der von den Sowjets eingenommen war, mussten die Stadt verlassen und wohnten dann in den weiter von der Frontlinie liegenden Dörfern. Im von den Sowjets besetzten Teil der Stadt Oppeln waren fast jede Nacht Brände zu sehen, die zum größten Teil durch Anzündungen verursacht wurden. Während des Aufenthaltes in Frühauf wurden wir und auch andere mehrere Male von der Parteileitung aufgefordert, mit gummibereiften Pferdewagen in der Nacht in die Odervorstadt, das ist der Stadtteil von Oppeln, der links der Oderseite liegt, zu fahren, um Getreide aus dem Reifeisenlager nach Halmdorf in die Kaserne zu fahren. Anfang März 1945 wurde ich 16 Jahre alt und ich musste meine Pflicht erfüllen, sich auf der Ortskommandantur zu melden. Dort erhielt ich gleich eine Einberufung zum Wehrdienst nach Neisse, wo ich mich am 19. März 1945 stellen sollte. Zu meinem Glück wurde das Dorf früh auf am 19. März 1945 von den Sowjets eingenommen und ich brauchte mich nicht mehr zum Wehrdienst stellen. Wer weiß, wie es mir in den letzten Kriegstagen als 16-jähriger Soldat ohne militärische Ausbildung ergangen wäre. Am 18. März 1945, es war Sonntag, da wurde das Nachbardorf Gumpersdorf von den Sowjets eingenommen. Am Dorfrand von früh auf waren Schützengräben vorbereitet, in denen deutsche Soldaten in Stellung gingen. Die Soldaten zogen an den Dorfrand, wo die Schützengräben waren, schon in einer Linie, nicht mehr geschlossen. Ich stand mit mehreren Jungen auf der Straße und ein Soldat sagte zu uns, geht in die Keller, denn jetzt wird was los sein. Ein anderer sagte zu uns, heute lacht ihr und morgen wird ihr weinen. Ich verbrachte die Nacht vom 18. auf den 19. März wirklich im Keller, beim Nachbar, im Dorf früh auf. Die Nacht war ruhig, wir hörten keinen Schuss fallen. Ich stand nach 5 Uhr früh auf und ging ans Tor, die Einfahrt in Hof. Auf der Straße sah ich einen Munitionskasten liegen, der offen war und ein Teil der Munitionsgurtes neben dem Kasten lag. Ich dachte, die deutschen Soldaten, die in der Nacht an die Front gingen, den Munikasten verloren haben. Die Munition, die aus dem Kasten gefallen war, legte ich in den Kasten, machte den Kasten zu, nahm ihn in die Hand und stellte mich mit dem Munitionskasten zwischen die Torpfeiler, die aus Ziegelsteinen gemauert waren und ziemlich dick waren. Es war ruhig im Dorf. Plötzlich fiel ein Schuss in der Nähe. Ich schaute nach links in Richtung Gumpersdorf, wo die Straße eine Biegung nach rechts machte, so dass ich nicht sehen konnte, was dort weiter auf der Straße geschah. Auf einmal zeigten sich aus der Biegung mehrere Soldaten in hellbrauner Uniform, die sich zu mir näherten. Im ersten Moment dachte ich, es wären russische Gefangene. Als ich aber sah, dass sie diese Soldaten Waffen trugen, war es mir klar, es ist die Frontlinie der Sowjets, die kampflos in früh auf einmarschierten. Ich nehme an, dass sie die Sowjets mich bei der Tat mit dem Munitionskasten nicht gesehen haben, denn sonst wäre es mir bitter ergangen. Die Frontlinie näherte sich zu mir und ich stand voller Angst zwischen den Torpfeilern mit dem Munitionskasten in der Hand, machte schnell eine Kehrtwendung und lief in den Hof, schmiss den Munikasten über den Zaun in den Garten und versteckte mich auf dem Heuboden. Ich kam zum Glück nur mit dem Schrecken davon. Erst die hinter der Front operierenden Sowjets durchsuchten die Wohnungen und verübten verschiedene Untaten. Fast alle Wiesen in der Umgebung von Kranst wurden 1945 für die Sowjets gemäht. Das getrocknete Heu auf einer Standpresse auf Ballen gepresst und die Ballen wurden dann auf dem Lagerplatz unseres Bahnhofes gestapelt. Dort wurden diese Ballen, es waren Tausende, auf Schober gestapelt, die Bretterdächer mit Bretterdächern bedeckt. Die ganze Arbeit verrichteten deutsche Kriegsgefangene. Das Heu wurde mehrere Monate am Lagerplatz gelagert und von einer sowjetischen Wachmannschaft bewacht. Die Soldaten der Wachmannschaft, die im Bahngebäude beim Bahnhof wohnten, waren oft zu Gast auf der Dienststelle im Bahnhof. Sie waren mit mir befreundet und sie luden mich manchmal auf Hasenjagd ein. Sie waren leidenschaftliche Jäger. Erst im Februar 1946 begann das Verladen der Ballen, der Heuballen auf Waggons und der Abtransport des Heues in die Sowjetunion. Die Verladung dauerte bis April 1946 und dann verließ auch die Wachmannschaft unser Dorf. Bei Kriegsbeginn hatte unser Dorf ca. 100 Einwohner, wovon im Zweiten Weltkrieg 102 Personen das Leben verloren, darunter drei Frauen. 77 Soldaten sind gefallen oder wurden vermisst. 10 deportierte Zivilisten starben in der Sowjetunion. 15 Zivilisten fanden in der Heimat den Tod.